ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge gibt's ein Rezept für euch. Heute für ein weiße Bohnenmus.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ich habe auf der Couch gelegen und ich liege ja immer so beim Fernsehgucken und meine Hand fängt mir immer an zu kribbeln. Und dann habe ich gedacht, die ist eingeschlafen. Und wie man so macht, man versucht irgendwie aufzuwecken, aber das funktionierte nicht, weil die Hand flog hin und her. Ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr.
Okay, dass der Arm einschläft, das kennt man, glaube ich. Aber wenn man den dann nicht wieder aufwecken kann, dann sollten die Alarmglocken klingeln. Denn das, was Peter Frille da beschreibt, das sind die Symptome eines Schlaganfalls. Also ein absoluter Notfall. Das weiß er damals noch nicht, aber seine Hausärztin, die hat ihn dann ins Krankenhaus geschickt und da wurde ein MRT gemacht. Und die Bilder haben eine Durchblutungsstörung im Gehirn gezeigt. Ja, Peter Frille hat die Warnsignale seines Körpers jahrelang ignoriert. Zum Beispiel den Bluthochdruck und die erhöhten Blutfettwerte. Mit dieser lebensgefährlichen Konsequenz, die er dann da gespürt hat. Und dabei hat er noch Glück im Unglück gehabt, nämlich nicht wirklich Folgeschäden. Wie man sein Schlaganfallrisiko verringern kann und wie Peter Frille mit 68 Jahren nochmal einen Neuanfang gewagt hat, darüber möchte ich heute mit Ernährungsdoc Silja Schäfer sprechen. Moin Silja.
Moin Julia.
Schön, dass du da bist. Du bist Allgemeinmedizinerin mit einer eigenen Praxis in Kiel und schon lange bei den Ernährungsdocs mit dabei und hast mir wie immer was mitgebracht.
Ja, guck mal.
Das ist,
du lachst, es ist nichts zu essen.
Nee, es ist nichts zu essen diesmal, schade. Das möchte ich jetzt auch unbedingt hier nicht unbedingt hier reinbeißen, ehrlich gesagt. Also es ist ein rundes Lederhalsband mit einer Leine dran. Was hat es damit auf sich?
Ja, also Hundehalsband hätte ich dir da im Angebot. Also das ist tatsächlich etwas, was mir als Bild immer sofort einfällt, wenn ich an unseren heutigen Kandidaten, an Peter Frille denke. So lustig, also er ist ein super lustiger Kerl und als er zu mir das erste Mal in die Praxis kam, meinte er auch, Frau Schäfer, ich weiß ja schon viel und ich will ja auch etwas ändern, aber immer, wenn ich vor die Tür gehen und mich bewegen möchte, lauern da die Schweinehunde.
Ja, schönes Bild. Wer kennt sie nicht, die Schweinehunde? Also ja, kenne ich auch.
Ja, aber bei Herrn Frille war es eher ein ganzes Rudel. Ja,
krass.
Und das habe ich ihm dann auch so direkt gesagt und habe dann auch gesagt, wenn Sie etwas ändern möchten, dann müssen Sie stärker sein als die Schweinehunde und diese eben dann an so eine Leine nehmen.
Mhm.
Und manchmal braucht es halt einfach was Symbolisches, an dem man sich eben festhalten kann und womit man sich motivieren kann. Eine andere Patientin zum Beispiel von Matthias Riedel hatte ein Foto von ihm an den Kühlschrank geklebt. Also ist auch eine Möglichkeit. Und ich fand im Falle von Herrn Frille passt es eben ganz gut, das Hundehalsband. Und ja, haben wir mal ausprobiert.
Gute Symbolik auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich Matthias oder auch dich am Kühlschrank hängen hätte, dann würde ich auch dann zweimal gucken, bevor ich zur Schokolade greife. Peter Frille war 68 Jahre alt, als er sich bei euch beworben hat und hat ja wirklich, muss man sagen, über 6 Jahrzehnte, also bis zu diesem Zeitpunkt eben, gar nicht auf seine Gesundheit geachtet. Ja. Und das zu durchbrechen nach so einer langen Zeit und dann wirklich nochmal komplett neu anzufangen, neue Routinen zu entwickeln, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
Also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sein Fall zeigt eben ziemlich gut, dass es eben nie zu spät ist, was zu ändern. Und dass es sich wie bei ihm auch wirklich lohnen kann.
Sehr schönes Motto. Dann würde ich sagen, legen wir mal los.
Die Ernährungsdocs Akte.
Ja, als Peter Frille zum ersten Mal zu dir auf das Praxisboot kam, da hast du ihm dann nochmal seine MRT-Bilder vom Gehirn gezeigt. Warum?
Also Peter Frille ist ungefähr 4 Monate davor im Krankenhaus eben gewesen und da wurde eben dieser Schlaganfall diagnostiziert. Und zum Glück, hast du vorhin ja schon gesagt, waren die neurologischen Symptome, also die Ausfälle, die waren nur von kurzer Dauer, also dieser eingeschlafene Arm. Und was man aber im MRT auch gesehen hat, war eben, dass es nicht sein erster Schlaganfall war, sondern dass er eben zuvor schon viele kleine hatte, die komplett unbemerkt verlaufen sind. Also wir sprechen dann von sogenannten stummen Schlaganfällen.
Da könnte man ja jetzt denken, okay, dann war das wohl nicht so schlimm.
Ja, könnte man, aber das ist natürlich absolut falsch gedacht. Denn wir Menschen, ja, einerseits sind wir ja super gut im Verdrängen und deswegen war es eben immens wichtig, Peter Frille auch selber bewusst zu machen, dass es eben nichts Vorübergehendes ist. Und man konnte eben im Gehirn sehen, dass die vorangegangenen Schlaganfälle sehr wohl Spuren hinterlassen haben. Also im Gehirn selber konnte man das gut erkennen in dem MRT. Und das Gute ist zwar, dass unser Gehirn dann einerseits extrem viel kompensieren kann. Mhm. Also wenn so eine kleine Durchblutungsstörung da ist, dann geht Gehirngewebe kaputt, aber wir können es kompensieren. Uns können sich eben neue Vernetzungen bilden. Aber gleichzeitig verdoppelt sich eben das Risiko irgendwann und in naher Zukunft. Und bei so einem akuten Schlaganfall ist das Risiko eben innerhalb des nächsten Jahres besonders hoch, dass man dann eben leider einen zweiten, größeren, vielleicht sogar heftigeren Schlaganfall bekommen kann, der im schlimmsten Fall leider dann eben auch zum Tod führen kann. Krass. Muss man leider so deutlich sagen. Ja, und wenn man halt immer wieder so stumme Schlaganfälle hat, also im medizinischen Bereich sprechen wir da von zerebralen Mikroembolien, ist dann die Gehirnstruktur so geschädigt, dass es dann auch zu bemerkbaren Störungen kommen kann. Also gerade Aufmerksamkeit, Konzentration, Merkvermögen. Und dann kann das eben tatsächlich auch dazu führen, dass eben eine Demenz entsteht. Also das ist dann die vaskuläre Demenz. Was anderes als die Alzheimer-Demenz, die vielleicht ein bisschen besser bekannt ist.
Also das hat wirklich extreme oder kann extreme Folgen haben. Also wirklich, wirklich Alarm und allerhöchste Eisenbahn für ihn, auch für Peter, endlich was zu ändern, damit das eben möglichst nicht nochmal passiert und dann womöglich tatsächlich größere Schäden anrichtet.
Ja, und er hat auch den Warnschuss gebraucht. Ja, es ist ja letztendlich genau das eingetreten, wovor wir immer warnen. Es ist nicht so, dass so ein Schlaganfall aus dem Nichts herauskommt. Also seit vielen Jahren hat Peter Frille eben schon mit Übergewicht gekämpft. Mhm. Er hatte erhöhte Blutdruckwerte, er hat einen Prädiabetes und zu hohe Blutfettwerte.
So, ich habe gerade mal bis 4 gezählt. Das metabolische Syndrom, das ist ja einer der größten Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und darüber, wer da noch ein bisschen mehr darüber wissen will, haben wir auch schon mal in Folge 33 gesprochen. Denn Peter Frille, muss man ja sagen, war nicht euer einziger Patient mit diesem Krankheitsbild. Das wird ja auch, deshalb habe ich gerade bis 4 gezählt, das tödliche Quartett genannt. Ne?
Ja, denn dieses tödliche Quartett ist wirklich ein Killer für die Gefäße. Und eben dann speziell fürs Gehirn, wo wir sehr viele kleine Gefäße haben, die relativ schnell reagieren. Und das hat er dann leider auch am eigenen Leib eben spüren müssen. Und bei ihm war es schon so gefährlich, also es fängt meistens mit einer Arterienverkalkung an, wir sagen Arteriosklerose. Und im Krankenhaus hat man dann bei ihm zum Beispiel gesehen, dass die Halsschlagader, also die für die Durchblutung im Kopf dann verantwortlich ist, die war schon einfach extrem verengt. Und wahrscheinlich eben durch Ablagerungen von Cholesterin zum Beispiel. Und dann ist es meistens so, dass sich dann was lösen kann. Und dann ins Blutgefäßsystem geht und dann eben ein kleines Gefäß im weiteren Verlauf verstopft. Und dann haben wir eben leider den Schlaganfall.
Also da hat sich eben ein Thrombus gebildet, ein Blutgerinnsel. Und das wurde dann im Krankenhaus ja auch entfernt behandelt, ne?
Genau, also das Blutgerinnsel wurde behandelt. Noch viel wichtiger wurde die Engstelle seiner Halsschlagader dann eben behandelt mit einem sogenannten Stent, der dann das Gefäß wieder offen hält. Und das bedeutet natürlich auch eine lebenslange medikamentöse Behandlung. Mhm. Also er muss jetzt für immer Cholesterinsenker und Blutverdünner nehmen. Aber es reicht eben nicht. Ja? Also die Gefahr, dass er weitere Folgeerkrankungen erleidet, die ist ja trotzdem noch da. Und er kann auch einen Schlaganfall nochmal bekommen und er kann auch einen Herzinfarkt bekommen. Also Risiko ist einfach nicht alleine durch Medikamentengabe weg.
Ja, und um das Risiko dann eben weiter zu minimieren, war für euch auch, glaube ich, vor allem erstmal wichtig, Gewicht runter.
Gewicht runter, das sagen wir ja ganz häufig, und auch ran an das böse Bauchfett, das viszerale Fett musste er verlieren. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wir wollten eben auch, dass er sich anders und gesünder ernährt, damit eben seine Blutwerte, also wieder dieses tödliche Quartett, also die Stoffwechselparameter insgesamt besser werden. Und die hängen ja nicht nur vom Gewicht ab. Und eindeutig im Ernährungsprotokoll auch zu sehen, waren zu viele einfache Kohlenhydrate, vor allem der Zucker das Problem, zu viele gesättigte tierische Fette und wie so häufig leider ein Mangel an Gemüse und an den Ballaststoffen, die wir so lieben. Und das macht einfach auch viele Arten krank. Und leider eben hat sich Peter Frille genauso ernährt.
Ja, die Frilles, also er und seine Frau, die waren ja eher so Team Hausmannskost, ne?
Ja, die waren absolut Team Hausmannskost und nicht so experimentierfreudig. Das Lustige war tatsächlich, dass Peter Frille zwar selber schon ein bisschen recherchiert hat und auch viele Rezepte gesammelt hat, also immer schön Rezepte geguckt hat und aus den Zeitschriften ausgerissen hat und gesammelt hat, aber nie was davon nachgekocht. Ja? Also ein Leibgericht der Familie oder der beiden war die tote Oma. Also okay. Das kannte ich bis dato nicht, aber kommt aus den neuen Bundesländern. Und übersetzt ist es eben eine Grützwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln. Ja? Mhm. Also Gemüse hat man bei ihm ja weniger gefunden, außer ein bisschen Sauerkraut, Kartoffeln, Möhrchen, Erbsen. Aber viel mehr war da eben nicht im Ernährungsprotokoll.
Ja, bisschen einseitig dafür, aber dann eben eine ganze Schlachtplatte voll mit Fleisch. Also zumindest habe ich das so im Film gesehen.
Ja, also das musst du dir jetzt mal bildlich vorstellen. Das waren nämlich unfassbar, die Mengen an Fleisch. In einer Woche 4 dicke Stücke Schweinerippe, Ribeye-Steak, Dönerfleisch, Schweinefilet und Unmengen an verarbeitetem Fleisch und Wurstwaren wie Räucherschinken, Pastete, Leberwurst.
Also da kann man ja eine ganze Großfamilie von ernähren. So viel Fleisch macht ja einfach wirklich krank.
Ja, also da können wir auch sagen, zahlreiche Studien belegen das mittlerweile auch, dass eben zu hoher Fleischkonsum Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern kann, Diabetes und sogar die Entstehung von Krebs. Ja, und vor allem eben für verarbeitetes Fleisch, Schinken, Wurst, Wurstwaren gilt eben, wer viel davon isst, stirbt früher.
Die WHO stuft ja auch sogar verarbeitetes Fleisch als krebserregend ein und damit wirklich ist das auf der gleichen Stufe wie Nikotin und Alkohol.
Ja, das ist schon heftig, oder? Mhm. Also man muss das leider auch mal in aller Deutlichkeit eben so sagen und das auch klar machen, denn zum einen, es sind nicht nur die krankmachenden Zusatzstoffe, die zum Beispiel in der Wurst stecken, sondern es sind auch entzündungsfördernde, gesättigte tierische Fettsäuren, die fatal sind. Aber es ist häufig auch so, dass eben zu hoher Fleischkonsum dazu führt, dass man eben nicht mehr so viel davon isst, was uns gesund macht.
Ja, das hat man ja bei Peter Frille dann auch gesehen.
Absolut. Also die Pflanzen das Gemüse mussten wir schon ein wenig suchen. Ja? Und wer dann eben kein Gemüse isst, der nimmt eben auch die Vitamine nicht so richtig zu sich. Sekundäre Pflanzenstoffe sind da ganz, ganz wichtig, gerade bei Durchblutungsgeschichten mega wichtig. Und dann fehlen natürlich auch die Ballaststoffe für unseren Darm wieder mal. Und ja, der Zucker wird dann auch nicht richtig reguliert. Also insgesamt eine ungünstige Ernährungsweise.
Daraus schließe ich, Peter musste auf Fleischentzug.
Ja, exakt. Ja. Ja, da hat er, glaube ich, auch ordentlich geschluckt, denn meine Vorgabe war jetzt, dass er maximal 2-mal die Woche Fleisch essen darf oder sollte. Und wenn man es natürlich ganz genau nimmt und wenn man sagt, nein, ich möchte es ganz richtig machen, dann kann man sogar die Menge messen, also ungefähr 300 Gramm Fleisch pro Woche. Das wäre natürlich ganz ideal, wenn das Maximum wäre und eben gar kein verarbeitetes Fleisch oder Wurstwaren mehr. Aber auch bei Peter Frille war es so, wir dürfen nicht überfordern in so einer Ernährungsumstellung. Es muss irgendwie so ein bisschen im Rahmen des Möglichen bleiben. Und deswegen haben wir es erstmal einfacher gehalten und haben eben gesagt, 5 Tage vegetarisch, Fisch und nur 2 Tage die Woche Fleisch. Da muss er jetzt nicht genau auf die Menge achten.
Okay, und Peter sollte ja dann auch noch eben Intervallfasten, also 16 Stunden am Tag nichts essen und dann in den restlichen 8 Stunden des Tages 2-3 Mahlzeiten.
Genau, das klassische Intervallfasten hatten wir ihm angeboten und hatten dann aber auch gesagt, am Wochenende sind Ausnahmen erlaubt. Ja, also gerade, wie gesagt, mit 68 Jahren ist es natürlich schon eine Hausnummer, da nochmal sein Leben zu verändern. Mhm. Und wenn die Basis eben stimmt, dann sind auch Ausnahmen erlaubt.
Was ich dann auch ziemlich lustig fand, ihr habt ihn dann ja zu einem veganen Kochkurs geschickt, mit einem veganen Koch.
Ja. Also das Ding ist ja, dass sich viele Menschen gerade in der Generation von Herrn Frille, die immer und viel Fleisch essen und gegessen haben, sich gar nicht so richtig vorstellen können, dass eben auch pflanzliches Essen schmecken kann. Ja, also ich höre immer wieder in der Praxis auch so vegan, vegetarisch, für viele so, das ist doch langweilig, das schmeckt nicht oder wovon soll ich denn jetzt satt werden? Ja, also das sind so die klassischen Fragen, die dann aufkommen und das wollten wir eben zeigen, dass es auch anders geht.
Ja, da kommt mir dieses Simpsons-Video in den Kopf, wo Bart und Homer Simpsons singen, man findet keine Freunde mit Salat. Kennst du das? Also das ist zeigt einfach nochmal, fleischlose Ernährung, die hat echt in manchen Teilen der Gesellschaft nicht so einen richtig guten Ruf.
Ja, und deswegen brechen wir jetzt eine Lanze dafür. Und es war eben, wollten wir ihm mal zeigen, was man so alles mit Gemüse machen kann oder mit Pflanzenkost machen kann. Und tatsächlich ist Alex auch ein Koch oder der selber schon ein großer Fleischfan war. Ja, und er ist dadurch selber krank geworden und hat sich dann mit Ernährung beschäftigt und seine Ernährung umgestellt, hat dadurch 50 Kilo abgenommen und hatte vorher ganz viele Schmerzen, die er dann losgeworden ist. Und das fand ich eben ein tolles Vorbild für Peter.
Absolut.
Und hatte gedacht, das könnte ein gutes Match sein.
Ja, war es ja dann auch, ne? Die haben ja da richtig schön zusammen gekocht dann.
Ja, also wenn man sich die Folge anguckt, die hatten Spaß auf jeden Fall, ja. Und haben dann vegane Linsenbouletten mit Schmorgurken gekocht. Mm. Und tatsächlich war Peter Frille dann so angetan von Alex, dass er auch seine Rezepte immer wieder ausprobiert hat und nachgekocht hat und sich sogar an gebratenen Räuchertofu gewagt hat. Und es hat ihm geschmeckt. Also hat er mir zumindest erzählt.
Kann ich mir aber vorstellen. Das Rezept und das Video, wie die beiden da zusammen diese Linsenbouletten machen, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ich finde das auch sehr inspirierend auf jeden Fall. Da läuft einem auch so richtig das Wasser im Mund zusammen. Jetzt erzähl doch aber nochmal, wie ist denn die Ernährungsumstellung dann sonst noch weitergegangen?
Also tatsächlich kurz nach dem Besuch bei uns auf dem Praxisboot hatte er noch eine Reha gehabt. Und das ist ja auch, was nach Schlaganfall gemacht werden kann. Und das hat ihm tatsächlich den Einstieg so erleichtert. Mhm. Also da hat er sich dann wirklich das aussuchen können und hat sich für vegetarisches Essen entschieden und das Intervallfasten. Und damit hatte er eben eine Regelmäßigkeit schon und es ist ihm leichter gefallen. Mhm. Und dann wurde es natürlich schwieriger, als er dann nach 6 Wochen nach Hause kam und dann wieder selber kochen sollte. Denn leider war es auch so, dass seine Ehefrau Sieghuhn mit ihm wohnt und aber auch seine 90-jährige Schwiegermutter, die eben nicht ganz so für vegan oder vegetarische Experimente zu begeistern war.
Der Altersstase.
Ja, vielleicht auch die Gewohnheiten, die man dann nicht mehr ändern möchte. Aber also er musste tatsächlich, und da ziehe ich absolut ganz tief den Hut vor Peter, er musste ganz viel allein durchziehen. Mhm. Und das macht es natürlich immer schwer, wenn der Rest der Familie nicht so ganz mitmacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man muss sagen, er hat ja dann schon auch vegetarisch gekocht.
Ja, also er hat's getan und hat sich auch weitestgehend an die Vorgaben gehalten. Das Intervallfasten hat er vorbildlich durchgezogen. Also selbst am Wochenende hat er aufs Frühstück verzichtet.
Respekt.
Ja, und hat auch darauf geachtet, wirklich nur 2-mal die Woche Fleisch zu essen. Ist ihm nicht leicht gefallen, hat er auch zugegeben. Habe ich auch nicht erwartet. Und dann ist es aber nach 12 Wochen... ungefähr schon zur Routine geworden.
Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ich habe ja teilweise manchmal 4 Brötchen morgens gegessen. Und dann aber auch nicht mit Marmelade, sondern eben mit Wurst. Und mittlerweile ist es aber so, dass sich mein Körper dran gewöhnt hat.
Ja, das ist ja wunderbar. Und das ist ihm dann ja offensichtlich auch leicht gefallen.
Ja, also es gibt natürlich wie immer auch da, also war es bei Peter auch so ein bisschen auf und ab und ein bisschen Nachhilfe und Motivation hat er schon immer wieder gebraucht. Ja. Aber ja, also wir mussten ihm auch häufiger deutlich machen, dass natürlich nicht jedes vegetarische Gericht automatisch gesund ist. Also zum Beispiel hat er einen Blattsalat gemacht mit ganz viel Zucker und etwas Zitrone gewürzt. Und da müssen wir natürlich sagen, wäre jetzt nicht ganz so optimal. Nee. Und wenn ich natürlich jetzt jeden Tag Schupfnudeln mit ausgelassener Butter und Rotweinsoße esse, ist das zwar eher vegetarisch, aber trotzdem fehlt natürlich das Gemüse. Und da musste er immer mal wieder so ein paar Rezeptideen bekommen und so kleine Anstupser. Aber das hat ganz gut geklappt dann.
Ja, du hast ihm dann ja auch als Motivation ein ganzes Buch in Aussicht gestellt.
Ganz genau. Wenn ich meine Kandidaten kennenlerne, dann unterhalten wir uns sehr lang. Und Peter Frille hat früher als Redakteur bei einer Zeitung gearbeitet und auch schon selber ein paar Sachbücher geschrieben und rausgebracht. Und ja, da hatte ich dann die Idee und dachte mir so, ist bestimmt eine schöne Sache, wenn er dann am Ende der Zeit bei uns, bei den Ernährungsdocs, ein eigenes kreiertes Kochbuch so als Erinnerung in den Händen hält.
Cool.
Und tja, um ein Kochbuch zu füllen natürlich, was erstmal leer ist, muss man natürlich auch kochen. Und die Blöße, glaube ich, wollte er sich dann nicht geben und hat sich dann immer wieder an Neues gewagt. Und es war wirklich toll, das mit anzusehen.
Ja, und da muss man ja sagen, am Ende hast du ihm dann all seine Rezepte auch wirklich schön ausdrucken lassen und eben binden lassen. Und das waren nicht wenige Rezepte, die er da ausprobiert hat und gekocht hat. Fand ich ziemlich cool, dass er dann doch so dran geblieben ist.
Ja, also das war im Neudeutschen eine schöne Challenge für ihn. Ja, also das hat er wirklich großartig gemacht und ist ein großartiges Buch geworden. Und auch eine kleine Challenge hatten wir uns ausgedacht fürs Thema Bewegung bei ihm. Ja, er wollte zum Beispiel nämlich nach dem Kochkurs unbedingt so eine Ernährungsdocs-Kochschürze. Die wollte er. Und da haben wir gesagt, okay, wenn er es schafft, innerhalb eines Jahres 1000 Kilometer mit seinem Elektrofahrrad zu fahren, also das war so sein Hobby, dann kriegt er das. Und mittlerweile stehen wir bei 1375 Kilometern.
Also die Schürze hat er sich verdient.
Absolut, absolut.
Also muss man ja sagen, so kleine Challenges, die können schon dann auch ein Ansporn sein.
Ja, also darf man sich auch alles Mögliche aussuchen. Und was natürlich auch ein wichtiger Tipp meinerseits wäre, am besten so vielen Menschen wie möglich davon erzählen, dass man was verändern möchte. Ja, dann wird man im besten Fall auch noch unterstützt und es wird natürlich immer wieder nachgefragt, wie läuft's denn? Mhm. Also da kann man sich auch dann Zuspruch sammeln, um am Ball zu bleiben.
Ja, super. Nach 6 Monaten ist Peter Frille dann nochmal zu euch auf das Hausboot gekommen zum Abschlusscheck. Und was gab's da für Ergebnisse?
Super Ergebnisse. Also ich muss nochmal sagen, 68 Jahre alt. Mhm. Ja, da geht alles nicht so schnell und so einfach, aber tatsächlich hat er 15 Kilo Gewicht verloren.
Wow.
Und ganze 14 Zentimeter Bauchumfang. Und eben damit, vor allem eben da, wo wir es weghaben wollten, das Fett und das Gewicht, nämlich im Bauch, vom viszeralen Bauchfett, dass er das losgeworden ist, das war schon toll.
Ja, super. Und wenn man sich das jetzt nochmal so vorstellt, also 15 Kilo, das ist einfach mal eine volle Kiste Wasser. Wenn man sich vorstellt, dass man das jetzt dann eben nicht mehr zusätzlich mit sich rumtragen muss, da fühlt man sich ja leicht wie ein Vögelchen.
Ja, total. Also man kann auch gerne sich mal so einen Rucksack vollpacken mit 15 Kilo und den dann ablegen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das hat sich auch dann tatsächlich in seinen Blutwerten gezeigt. Auch das, was wir ja eigentlich wollten. Denn es hatte sich wirklich alles verbessert. Alle Blutfette, Blutzucker, Bluthochdruck und alles so sehr, dass wir dann sogar Medikamente reduzieren konnten. Und da war er dann selber sehr stolz drauf.
Das Selbstwertgefühl ist gestiegen. Ich sag, wenn ich dusche, kann ich jetzt den Pipan wieder sehen. Weil vorher war der Bauch halt davor. Und ja, das macht mich einfach stolz.
Also, da muss man ganz ehrlich sagen, Peter hat wirklich den Schweinehund angeleint. Und der ist dann echt auch brav bei Fuß gegangen. Und das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich wollte natürlich mal wieder wissen, wie es ihm jetzt heute geht und wie es jetzt so klappt. Und wir hören mal rein, was er mir beim Telefonat erzählt hat.
Wie geht's dir denn aktuell?
Ja, also ich muss sagen, dass ich nach den Ernährungsdocs mal eine Phase hatte, wo ich alles hinschmeißen wollte. Also im April dieses Jahres war ich bei meiner Tochter in Spanien, in Calamorada. Und die hat frühmorgens immer so ein leckeres Frühstück gemacht. Ja, und dann habe ich eben mal, wo ich zu Hause auf der Waage stand, mal locker so wieder 8, 9 Kilo zugenommen. Da muss man ja dazu sagen, abends gibt es dann Bier. Weil mein Schwiegersohn ist ein Biertrinker, ein gerne Biertrinker und der Peter ja eigentlich auch. Ich bin jetzt aber wieder so weit, dass es geht wieder runter. Also ich arbeite dran, ich möchte das auch weiterführen. Also ich bin auch den Ernährungsdoc sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich habe das Kochen für mich entdeckt.
Also, man muss sagen, das ist halt dieses klassische irgendwie Auf und Ab. Aber er hat mir halt erzählt, er ist wieder dran, ne? Er ist wieder auf einem guten Weg.
Ja, wir haben auch Kontakt. So, aber was natürlich hier sehr schön zu sehen ist, dass eben auch Alkohol mit ins Gewicht spielt. Weil wenn man jetzt im Urlaub ist, klar, 2, 3 Kilo, 4 Kilo vielleicht, je nachdem, wie lang der Urlaub war. Es ist ja häufig so, wenn man dann alles genießt, das soll auch so sein. Aber wenn man dann auch regelmäßig dazu Alkohol trinkt, was er ja eigentlich nie gemacht hat, dann ist es so, dass natürlich das Gewicht noch schneller höher schnellt, weil das so viele Kalorien sind und weil eben die Fettverbrennung dadurch gebremst wird.
Man kennt das ja im Urlaub irgendwie dann, das Bierchen abends irgendwie gehört das einfach für viele dazu. Vor allem, wenn der Schwiegersohn das dann eben auch noch macht, ne? Dann sagt man selber vielleicht nicht, ich lasse das jetzt aber. Und man muss einfach dazu sagen, Gewicht verlieren und Alkohol, das verträgt sich nicht so gut. Und wir reden jetzt da wirklich nicht von übermäßigem Alkoholkonsum, sondern eben auch von diesem ab und zu im Urlaub abends ein Bierchen. Und da ist ja, muss man sagen, der Januar eine gute Möglichkeit, um mal so ein Reset zu machen. Ja, Stichwort Dry January, vielleicht schon mal einige gehört. Also einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Manche nehmen das eben so als Start ins neue Jahr. Und warum das grundsätzlich sinnvoll sein kann, darauf wollen wir jetzt mal vertiefend eingehen.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Also für viele gehört Alkohol ja irgendwie dazu. Silja, wann hast du denn zum letzten Mal Alkohol getrunken?
Oha, ich trinke nie Alkohol natürlich. Als Ernährungsdoc macht man sowas nicht.
Ach so?
Nein, Spaß. Natürlich trinke auch ich ab und zu Alkohol, aber jetzt zuletzt tatsächlich weiß ich gar nicht. Es ist schon länger her. Ich denke, bei irgendeinem letzten Geburtstag, ja.
Aber mir ist es tatsächlich erst 2 Tage her, da habe ich zum Essen ein Glas Rotwein getrunken. Und Rotwein hört man ja immer wieder, das ist ja dieses Gerücht, was sich wirklich hartnäckig hält, soll irgendwie gesund sein, so ein Glas am Abend. Das ist ja Quatsch, oder?
Ja, also das ist sogar ein richtiger Mythos, dass das Glas Rotwein abends gesund sein soll. Aber es ist leider schädlich. Ja, also es hat sich lange gehalten, dieser Mythos, aber es ist wirklich, wirklich Blödsinn. Denn egal in welcher Menge, Alkohol ist und bleibt ein Zellgift, schon ab dem ersten Tropfen. Also auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber es gibt leider keinen gesunden Alkoholkonsum.
Man muss ja sagen, bis 2023 wurden eben geringe Mengen an Alkohol bei gesunden Menschen noch als unschädlich bewertet. Maximal 4 Gramm reiner Alkohol pro Tag bei Männern und 12 Gramm reiner Alkohol bei Frauen. Diese 12 Gramm, das entspricht eben so einem kleinen Bier, ne, oder beziehungsweise dann die 24 Gramm 2 kleinen Bieren. Und diese Einschätzung, die hat sich geändert.
Die hat sich absolut geändert und viele, viele wichtige Fachgesellschaften sagen jetzt, wie zum Beispiel die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, gestützt von der WHO, das Deutsche Krebsforschungszentrum, der World Cancer Research Fund, also alle sagen jetzt wirklich und machen deutlich, dass es eben keinen risikoarmen Konsum von Alkohol gibt. Weil einfach langfristig kann es zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen kommen. Wir sehen es eben immer, immer wieder und also bei mir in der Praxis ja eigentlich sogar täglich. Mhm. Ja. Und klar, man kennt so die klassischen Lebererkrankungen, aber es sind eben auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die damit assoziiert sind. Und wir können mittlerweile nachweisen, dass mindestens 7 verschiedene Krebsarten dadurch getriggert werden könnten. Ja. Also von oberen Atem, Verdauungswegen, von der weiblichen Brust. Krass, und nicht eben nur die Leber. Ja. Und es ist auch so, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, dass Menschen eben, die exzessiv trinken oder alkoholabhängig sind, ein zusätzliches Risiko für psychische Probleme haben. Mhm. Und da ist ein ganz gefährlicher Teufelskreis, abgesehen von der Suchtgefahr sowieso, weil man kann schon sagen, es ist eine Art, also es ist ja eine Droge, die dann verstärkt auch Dopamin ausschüttet und erstmal zur guten Laune führt. Mhm. Ja, so, Dopamin, Serotonin machen gute Laune. Für den Moment kommen Glücksgefühle. Und hinterher kommt dann aber das tiefe Loch mit Traurigkeit, mit Antriebslosigkeit und damit dann eben auch depressive Verstimmung.
Ja, und ich sag mal so, es gibt ja wahrscheinlich immer noch viele Leute, die dann denken, naja, okay, ich habe jetzt ja kein Alkoholproblem, ich trinke ja gar nicht so exzessiv. Aber ganz so einfach ist das ja einfach nicht.
Nee, so ist es nicht. Und es ist ja sowieso die Frage, wo beginnt schädlicher Alkoholkonsum? Mhm. Wie gesagt, wir sagen jetzt schon, jeder Tropfen ist ungünstig. Aber was ist dann doch exzessiv? Ja, es ist nicht klassisch, dass man sagt, ein Alkoholiker an sich trinkt schon morgens Alkohol oder fängt dann schon an zu zittern, wenn er nichts zu trinken hat. Das ist ja nicht so. Ja, also wir sagen, wenn ich schon jeden Abend mein Feierabendbierchen bräuchte, dann ist das ja schon eigentlich problematisch. Und nicht nur eigentlich, es ist problematisch. Mhm. Oder der Meinung bin, dass ich ohne Alkohol nicht entspannen kann oder Spaß haben kann. Ja, also das ist sicherlich auch ein Problem unserer Gesellschaft mittlerweile geworden.
Ja, absolut. Also wir haben auf unserer Instagram-Seite mal eine Umfrage zu dem Thema gemacht. Und da haben uns super viele Menschen geschrieben, dass sie ja komisch angeguckt werden, wenn sie keinen Alkohol trinken oder eben sich rechtfertigen müssen oder sogar teilweise auch dann gezwungen werden, doch was zu trinken, weil sie sonst irgendwie als Spielverderber gelten oder so bezeichnet werden. Und manche haben sich dann tatsächlich Tricks zurechtgelegt, um diesem Druck einfach zu entgehen. Die mischen sich dann Sprudelwasser mit so einem kleinen Spritzer Apfelsaft, damit das wie Sekt aussieht. Oder nehmen irgendwie ein Longdrinkglas, packen dann da Wasser, Zitrone und Eiswürfel rein, damit es eben aussieht wie Gin Tonic.
Ja, da sieht man mal eben, also gesellschaftlich sind wir irgendwie abhängig vom Alkohol. Ja? Also jedes Schützenfest, Oktoberfest und noch schlimmer, jede Fußballveranstaltung, muss man ja sagen. All das hat auch immer mit Alkohol zu tun und dann eben auch nicht meistens mit wenig Alkohol, sondern richtig mit Alkoholexzessen im schlimmsten Fall. Und das ist wirklich schlimm. Und da müssen wir alle drüber nachdenken.
Ja, wenn ich überlege, wenn man an Karneval in Köln durch die Innenstadt läuft, das
Karneval halt, habe ich vergessen, selbstverständlich. Das gibt's hier im oben Norden nicht.
Das ist halt wirklich, wirklich krass, wenn man das sieht, was, also wie viel da die Leute wirklich saufen, muss man ja sagen. Aber was kann man denn Leuten, für die Alkohol dazugehört, mitgeben als Motivation, das mal zu überdenken?
Also wir reden ja gerade jetzt zu unserem heutigen Thema Dry January jetzt nicht von einem lebenslangen Verzicht, sondern erst nur jetzt mal von einem Monat vielleicht. Mhm. Ja. Und das möchte ich wirklich, wirklich allen ans Herz legen, aus einfachem Grund. Allein um mal zu testen, wie schwer es einem wirklich fällt, auf Alkohol zu verzichten. Am Wochenende oder am Feierabend. Und wirklich zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt mal bewusst, ich trinke heute nichts.
Ja, und mal abgesehen davon, was das eben an der Gesundheit bringt, ne?
Absolut. Und da können wir mal ganz harmlos anfangen. Also es hilft bei der Gewichtsregulation, wie eben auch bei Peter Frille, wie wir es gerade gehört haben, beziehungsweise das Gegenteil. Im Urlaub ging es eben nach hinten los mit dem Alkohol. Alkohol macht hungrig. Durch diese starken und schnellen Blutzuckerschwankungen, die es gibt, macht es hungrig. Das heißt, man isst dann wieder mehr. Mhm. Alkohol selber hat viele Kalorien. Und wenn ich Alkohol trinke, dann wird erstmal der Alkohol verarbeitet und alles andere fällt hinten runter. Also wir haben dann auch eine Störung des Fettstoffwechsels. Und das ist eben schon ein richtiges Problem.
Ja, das mit der Gewichtsregulation, das hat ja auch eine Studie der Universität Sussex aus 2020 gezeigt. Die haben nämlich mal genau untersucht, welche Auswirkungen so ein Monat Alkoholverzicht haben kann. Ja. Und da haben dann die Teilnehmenden unter anderem auch angegeben, dass sie in der Zeit wirklich Gewicht verloren haben, dass sie außerdem besser schlafen konnten, ihre Haut besser wurde und sie insgesamt mehr Energie hatten. Und gerade das, muss man ja sagen, kann man in den Wintermonaten, wenn es dann auch so immer so früh dunkel wird und so spät hell, das kann man, glaube ich, dann sehr gut gebrauchen.
Ja, wie du gerade gesagt hast, es geht schon in relativ kurzer Zeit, merkt man da positive Effekte. Ja? Und wir tun auch unserer Leber natürlich was Gutes. Also die kann sich binnen weniger Wochen schon komplett vom Alkohol erholen, also wenn sie nicht schon vorgeschädigt ist. Mhm. Also geschädigte Leberzellen, da können wir dann nicht mehr so viel retten. Gerade bei einer Leberzirrhose, da ist es dann leider zu spät. Aber alles andere, da lohnt sich der Alkoholverzicht. Ja? Und es gibt noch mehr positive Effekte eben. Und auch der Fettstoffwechsel normalisiert sich. Und ja, also man muss es einfach machen.
Ja, absolut. Und der Alkoholverzicht, der tut ja auch wirklich allen Menschen mit empfindlichem Magen gut, muss man sagen. Um Alkohol zu verdauen, kurbelt der Magen nämlich die Produktion der Magensäure an. Und wer regelmäßig dann Alkohol trinkt, der hat also konstant mehr Magensäure, die wiederum dann die Schleimhaut angreifen kann. Das kann zu Entzündungen führen. Und nach wenigen Wochen eben des Verzichts hat sich der Magen dann aber auch meistens wieder beruhigt.
Ja, und nicht nur das. Also außerdem kann das Herz verrückt spielen, Blutdruck verrückt spielen, wenn ich zu viel Alkohol trinke. Mhm. Und viele merken das mit Herzrasen oder Herzrhythmusstörung, so ein Herzstolpern vielleicht auch. Und sobald wir dann wieder nüchtern werden oder nüchtern sind, normalisiert sich dann der Herzschlag eben auch. Und auch bezüglich des Blutdrucks kann sich innerhalb weniger Tage ein durch Alkohol erhöhter Blutdruck, muss man natürlich sagen, dann auch wieder ganz normalisieren, also ganz im normalen Bereich sein.
Also ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gute Werbung dafür gemacht, warum das wirklich, wirklich sinnvoll sein kann. Aber welche Tipps hast du denn, damit das irgendwie leichter fällt?
Ja, Tipps ist immer schwierig. Aber ich denke, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, was man seinem Körper und auch seiner Psyche antut, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Mhm. Und dann im Gegenzug natürlich, was man sich Gutes tut, wenn man drauf verzichtet. Ja? Also gerade auch der Einfluss auf die Stimmung und das Energielevel ist etwas, das sich eben sehr schnell bemerkbar macht. Also deswegen Dry January nochmal, ich breche die Lanze, einfach mal ausprobieren. Und ansonsten ist das tatsächlich auch eine Frage gewesen, die wir unserer Community bei Instagram gestellt haben. Und die Ratschläge, die da kamen, die waren echt toll. Also vielen Dank dafür nochmal. Und viele haben zu Tee geraten. Oder vor allem, was eben sehr gut hilft, sind bittere Tees. Mhm. Wermuttee, mein Lieblingstee, der kann auch immer wieder angebracht werden. Aber auch ein Ingwer-Shot statt Likörchen. Dann gibt es natürlich mittlerweile von fast jedem Getränk auch eine alkoholfreie Variante. Also von Sekt, von Wein, von Bier, von Gin.
Die schmecken sogar mittlerweile auch richtig gut, finde ich.
Also finde ich auch. Also man muss sich durchprobieren so. Ja. Aber es gibt sicherlich eine Variante, die einem selber auch schmecken kann. Und Kombucha hat noch jemand empfohlen. Und es gibt natürlich auch ganz viele tolle Rezepte für alkoholfreie Cocktails. Also im Internet rauf und runter.
Die heißen dann so schön irgendwie Mocktails. Da ist natürlich dann auch Zucker drin. Also das ist dann schon auch eher was für eine Ausnahme. Aber immerhin eben kein Alkohol.
Genau, also da wollten wir jetzt den Fokus drauf legen. Und wie immer gilt auch hier, also auch beim Abnehmen, beim Fasten oder jetzt auf Alkoholverzicht, sucht euch einen Alkoholfastenpartner. Ja, also gemeinsam fällt es einem einfach leichter und macht mehr Spaß. Und man unterstützt sich dann eben gegenseitig.
Ja, und wenn ihr euch selbst fragt, wie gefährlich euer Alkoholkonsum eigentlich ist, dann wollen wir euch einfach raten, mal so einen Test zu machen. Den gibt es zum Beispiel auf ken-dein-limit.de, diese Seite und weitere Seiten für Hilfsangebote. Die verlinken wir natürlich in unseren Shownotes. Und falls ihr auch mal einen Monat auf Alkohol verzichten wollt, dann schreibt uns doch mal gerne, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt. Da sind wir echt gespannt.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
So, jetzt haben wir viel natürlich über Alkoholverzicht gesprochen. Alkoholfreie Rezepte ist leicht, da gibt es sehr, sehr viele von. Bei Peter Frille gab es ja aber ein anderes Problem, und zwar nämlich das Fleisch. Und das ist ja tatsächlich auch ein Trend, den es gibt, im Januar eben einen Monat nicht nur auf Fleisch, sondern komplett auf tierische Produkte zu verzichten, also den Veganuary. Mhm. Und da möchte ich mal gucken, was du mir da heute mitgebracht hast.
Genau, und deshalb dachte ich mir eben, ich fülle unser Körbchen mit einem gesunden Vegan-Starter-Kit.
Okay. Ja?
Denn man muss auch sagen, als vegan lebender Mensch kann ich nicht einfach mich so vor, also einfach nur das Fleisch weglassen. Das ist ungünstig, denn auch die Ernährung kann ungünstig sein, wie bei Peter gesehen, mit dem vielen Zucker im Salat. Und vor allen Dingen, wenn ich eben auch da, gibt es ja viele Fertigprodukte, die ungünstige Zusatzstoffe enthalten können. Nicht immer müssen, und es gibt auch immer bessere Produkte, aber eben enthalten können. Und deswegen hier mal ein Korb mit vielen schönen, natürlichen Lebensmitteln, denn man sollte sich wirklich Gedanken machen, wenn man vegan sich ernähren möchte, was esse ich denn da? Mhm. Denn wenn das Fleisch wegfällt, dann kann es eben sein, dass mir Eisen, Vitamin B12, gutes Eiweiß fehlt. Mhm. Und da hätte ich ein paar Quellen dabei.
Ja, da gucke ich doch mal rein. Boah, da ist richtig, richtig voll der Korb. Also ich sehe hier ganz oben schon mal einen Brokkoli. Was ist an dem so, also ich meine, ist lecker, aber was ist daran so besonders?
Also Brokkoli an sich ist ja eine tolle Kalziumquelle auch, die dann fehlen könnte, wenn ich auf tierische Produkte verzichte. Ein ganz wichtiger Punkt. Dazu haben wir ja hier auch noch Samen, Körner. Mhm. Also wichtig ist tatsächlich, was man sagen muss, auch hier die bunte Vielfalt macht's.
Ja, das ist wirklich sehr bunt, ja.
tolle Eiweißquellen. Also
Soja,
vielleicht
geschnetzelt.
Genau, Eiweiß
Tofu.
Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dann häufig fehlt. Und deswegen ist hier in dem Körbchen sehr viel, sind Soja-Varianten von einmal Sojamilch, Sojajoghurt. Wir haben hier Soja-Geschnetzeltes. Also für alle Fleischfans, für die Männer muss man ganz klar sagen, probiert das mal. Es schmeckt wie Hack.
Es ist so. Also mein Mann hat es tatsächlich probieren müssen durch mich. Und der war wirklich, also fand's echt ganz lecker. Also, und der ist ein ziemlicher Fleischfan, muss man sagen.
Und auch Tofu. Da kann man gleich natürlich den Tofu mit anbringen. Denn den Tofu, den kann man in verschiedensten Varianten mittlerweile kaufen. Mit verschiedensten Geschmäckern. Und ist eben auch eine hervorragende Eiweißquelle. Und was man sagen kann, Soja ist eine tolle Alternative, können auch fast alle gut essen. Vielleicht ein bisschen aufpassen bei Schilddrüsenerkrankungen, dass es nicht zu viel ist. Aber täglich eine Sojaquelle ist absolut in Ordnung.
Ja, und dann haben wir hier noch dieses tolle geräucherte Paprikagewürz. Wenn man damit irgendwelche pflanzlichen Produkte würzt, ich schwöre euch, es schmeckt wie Fleisch. Also es ist wirklich richtig, richtig, ich liebe dieses Gewürz, es ist richtig gut. Genauso hier diese Hefeflocken, die sehr viel an, ja, an so Fleischgeschmack einfach liefern können. Jetzt sehe ich hier noch Nori-Blätter, da macht man so Sushi draus, so Algen sind das, ne?
Genau, das wäre jetzt für, als Jodquelle, wenn man keinen Fisch isst. Aber was ich noch unbedingt anbringen möchte und dir zeigen möchte, was ich nämlich hier ganz tief unten drin habe. Guck mal, mein Superfood schlechthin. Es sind einfach die Hülsenfrüchte.
Ja.
Ja? Wenn du eben sagst, Soja-geschnetzeltes Tofu, es kann alles sehr nach Fleisch schmecken, kann ich nur sagen, Hülsenfrüchte auch.
Auf jeden Fall.
Ja? Ja. Also unbedingt ausprobieren. Wir haben hier Kichererbsen, wir haben Linsen. Es gilt aber auch für normale grüne Erbsen, rote Linsen. Wir haben hier Bohnen dabei, guck mal, und da sind wir ja schon bei meinem Lieblingsveganen Rezept auf die für die
Aha,
Schnelle.
Es gibt also doch auch
nämlich,
noch ein Rezept.
Ja, genau. Wie Peter auch, er hat das Hummus für sich entdeckt mit weißen Bohnen.
Oh, yummy, wie macht man das?
Und das geht sowas von schnell. Also ich habe hier so eine Dose weiße Bohnen, die nehmen wir einfach, haben dann noch hier in unserem Körbchen Knoblauch. Wir nehmen ein bisschen Tahin als so ein bisschen mehr Gewürz oder beziehungsweise für den Geschmack. Guck mal, haben wir hier Sesammus, dann haben wir noch Zitronensaft. Das alles einfach zusammen mixen. Gerne noch viel Petersilie rein, Vitamin C bringt nochmal so einen frischen Kick rein. Alles zusammen mixen aufs Brot und genießen.
Das klingt richtig, richtig gut. Vielen Dank. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, bei wirklich ausschließlich veganer Ernährung, Vitamin B12 muss man ergänzen.
Zumindest auf jeden Fall testen lassen im Blut bitte. Unbedingt regelmäßig und dann Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses Vegan-Starter-Kit. Das würde ich mir am liebsten direkt alles mitnehmen. Sieht richtig, richtig gut aus und macht total Lust, auch einfach da mal zu experimentieren und Sachen auszuprobieren. Und danke auch echt für die vielen spannenden Infos und Tipps zum Thema Alkoholverzicht.
Sehr gerne.
Ja, der Dry January, über den wir heute gesprochen haben, der liegt ja wirklich im Trend. Und in der Doku-Serie Die Challenge, Alkohol-Detox, stellen sich vier prominente Frauen genau dieser Herausforderung. Ja, also einen Monat lang keinen Tropfen Alkohol zu trinken. Und mit dabei sind Schauspielerin Tina Ruhland, die Sängerin und Bierbotschafterin Steffi Landerer, Influencerin Sandra Lambeck und Moderatorin Serafina Kalze. Betreut und begleitet werden die durch unseren Ernährungsdoc Matthias Riedel und auch weitere prominente Stimmen wie die Unternehmerin Claudia Obert oder der Fernsehkoch Alexander Herrmann, die kommen da zu Wort. Und wenn ihr sehen wollt, was schon eben so ein alkoholfreier Monat wirklich bewirken kann oder wenn ihr gerade selber eben auf Alkohol verzichtet, dann guckt doch gerne mal in der ARD Mediathek vorbei. Den Link zu der Doku-Serie, den findet ihr wie immer auch ganz bequem in unseren Shownotes. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich, wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Gesa Lütten und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns auch gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die ja vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, was welche Lebensmittel so drauf haben. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.